Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter. Ich bin Mo und heute habe ich einen ganz besonderen Gast, und zwar Urs habe ich bei mir. Herzlich willkommen, Urs.
Hallo.
Und um Urs hier auf dem Channel zu begrüßen, muss ich direkt eine Geschichte erzählen. Und zwar den Discord-Channel von Senkrechtstarter, den gibt es ja noch nicht allzu lange. Und diese Woche hat da jemand einen Link gepostet zu einem Chaos Computer Club Talk. Und ich habe gesagt, ey, wegen dem mache ich dir das eigentlich alles, weil ich ein Video gesehen habe, das hieß, Urs, wie baut man denn eigentlich Raumschiffe? Und von diesem Video kam ich zu einem anderen Video, in dem du Kerbal Space Program gespielt hast. Von diesem Video kam ich dann zu Kerbal Space Program und Scott Manley, der ganz viele Videos dazu gemacht hat, wie man Kerbal Space Program spielt. Und ja, 1000 YouTube-Stunden später ist mir aufgefallen, dass es eigentlich, oder meiner Meinung damals in meiner Bubble, keine deutschen YouTuber gibt, die das Thema Raumfahrt irgendwie behandeln. Und da dachte ich, ja, dann mache ich das doch. Und ja, jetzt sind wir hier und ich habe dich auf der virtuellen Senkrechtstarter-Couch. Mega cool. Ja, vielen Dank,
ja,
dass du hier bist.
Cool. Und dann geht cool. Die Geschichte ja noch weiter, denn dann hast du mir die Mail geschrieben, ob ich nicht vielleicht mal Interesse hätte, hier auch da zu sein. Und ich kannte deinen Kanal noch nicht und habe dann gleich angefangen, Videos zu binge-watchen und bin auch sehr begeistert.
Geil.
Und jetzt bin ich so viel zu sagen.
Cool, ja, ich hatte die, das hat übrigens Alex. Alex, vielen Dank, dass du dieses Video gepostet hast, weil sonst hätte ich Urs nicht angeschrieben, weil ich hatte dann um ja, 11:30 abends geschrieben, oh Mensch, eigentlich müsste ich Dr. Ganze mal eine E-Mail schreiben, und das habe ich dann auch gemacht, und dann mitten in der Nacht kam dann die Antwort, in der du sagst, yeah, sag mal Urs, und ah, ist ja mega cool, und keine Woche später sitzen wir hier und quatschen.
Die Videos, die du erwähnt hast, das hat irgendwann 2013 angefangen, als ich in Karlsruhe bei einem Event namens Gulasch Programmiernacht. Das ist eigentlich so eine Nerd-Veranstaltung, wo es um Programmieren und um Kochen geht, in Kombination. Da dachte ich halte mal einen Vortrag darüber, wie man eigentlich Raumschiffe fliegt, weil immer wieder mich Leute gefragt haben, ich arbeite halt als Astrophysiker an der Universität Helsinki, und Leute wollten wissen, sag mal, wie macht man eigentlich das und wie macht man eigentlich das? Und ich dachte, ich halte mal einen allgemeinen Vortrag für Nerds, wie man Raumschiffe fliegt. So Grundlagen von Orbitalmechanik und was ist eigentlich ein Orbit und welche Steuerknüppel hat man eigentlich in welchem Raumschiffcockpit? Und dann kam das offenbar sehr gut an und wurde irgendwie 500.000 Mal auf YouTube gesehen. Dann kontaktierte mich ein namhafter deutscher Wissenschaftsverlag, und dann habe ich irgendwie ein Buch dazu geschrieben, zusammen mit meiner Schwester, die Weltraummedizin als Forschungsgebiet hat. Und dann habe ich einen zweiten Vortrag gehalten, wie man Raumschiffe baut, und jetzt gerade zwischen Weihnachten und Neujahr noch einen dritten, der allerdings auf Englisch ist, wie Lebenserhaltungssysteme funktionieren und wie man in Raumschiffen überlebt.
Den Link zum Buch findet ihr übrigens in der Videobeschreibung zu dem deutschen Exemplar. Ihr habt jetzt gerade, glaube ich, kurz vor Weihnachten die englische Version davon auch veröffentlicht.
Ja.
Cool.
Ja.
Habe ich mir direkt, ich muss gestehen, ich kannte es nicht. Ich habe erst dann, als ich denn mit dir geschrieben hatte, das Buch gesehen und mir es direkt bestellt. Und für wen ist das Buch? Was würdest du sagen? Muss man sehr Nerd sein?
Eigentlich nicht. Ich hatte, als ich das geschrieben habe, habe ich immer so gedacht, dass ich will das Buch schreiben, das ich eigentlich als 12-Jähriger gerne gelesen hätte. Dementsprechend ist das Niveau ausgelegt. Also es ist nicht irgendwie, dass ich da Details verstecke, aber es ist auch nicht so, dass man irgendwie Differentialgleichungen lösen muss oder so, sondern es erklärt halt, wie Raumschiffe funktionieren und wie man im Weltraum überlebt und wie man Kaffee kocht, wenn man keine Schwerkraft hat, und wie man seine Muskeln und Knochen nicht verliert, wenn man in Schwerelosigkeit rumschwebt.
Ja, cool. Und wir hatten uns so ein bisschen grob abgesprochen, oder was man erzählen könnte, und auf dem Discord-Channel war auch so ein bisschen so von wegen, ja, irgendwie über Weltraummedizin hört man so wenig. Also Nummer eins, kauft euch das Buch, da steht dann viel drin. Und Nummer zwei, kamen dann ein paar Fragen, und vielleicht können wir die ja irgendwie zusammen beantworten. Eine naheliegende Sache ist, wir hatten jetzt letztes Jahr mit dem Crew Dragon, mit dem Demo-Start, ja eine kleine Verletzung. Und zwar, ich meine, Dark war das, der sich den Kopf angehauen hatte und der dann geblutet hat. Und dann bei der Begrüßung auf der ISS, da habe ich auch übrigens sehr darauf geachtet, weil du oft sagst, dass es ja dieser Geruch ist. Ich hatte nicht das Gefühl, dass die beiden das Erste, was sie gesagt haben, gewesen wäre, dass es besonders roch, aber vielleicht waren die auch sehr aufgeregt. Aber auf jeden Fall hatte Doc seine Hand am Kopf, weil die Amerikaner sind da auch, glaube ich, mit was Blut angeht und so. Das ist dann auch, wahrscheinlich hätte man den Livestream abbrechen müssen, wenn man Blut gesehen hätte oder so, und wie beim Fußballspiel. Kannst du was dazu erzählen? Was ist mit Blutgerinnung in der Schwerkraft oder in der Mikroschwerkraft?
Ja, also generell in Weltraummedizin ist so ein Forschungsgebiet, wo man das Problem hat. Eigentlich will man ja nicht, dass irgendjemand sich verletzt oder dass irgendjemand krank wird. Und idealerweise wählt man die Astronauten so aus, dass sie keine Vorerkrankungen haben und keine Probleme haben und versucht alles zu verhindern. Deswegen gibt es keine wirklich vielen guten Datenpunkte dazu. Es wurde noch nie irgendwie Chirurgie im Weltraum ausgeführt. Aber es gibt Beispiele von Astronauten. Also beim Demo-2-Flug, dass sich jemand den Kopf gestoßen hat, gab es als Beispiel. Es gab auch tatsächlich vor ein paar Jahren einen Weltraumspaziergang, wo ein Astronaut offenbar seinen Handschuh kaputt gemacht hat. Und es ist nicht ganz klar, ob er sich da einfach an einer scharfen Kante außen an der ISS den Raumanzug aufgerissen hatte oder ob sogar gar ein Mikrometeorit vielleicht durch seine Hand durchgeflogen ist. Das wurde erst gemerkt, als er seinen Handschuh nicht mehr ausbekam. Denn was passiert war, dass offenbar da ein Loch im Raumanzug war und auch ein Loch in der Haut, und er hat geblutet. Und das Blut ist halt ganz normal geronnen und hat halt ein Klumpen gebildet, der das Ganze sofort wieder vakuumdicht verschlossen hat. Also er hat keinen Druck verloren. Das Problem war, die Gerinnung gut funktioniert und der Handschuh ging nicht mehr aus. Und er musste dann halt mit ein bisschen Gewalt den Handschuh abziehen und blutete dann wieder. Und dann gibt es halt das Phänomen: ohne Schwerkraft fließt das Blut nicht irgendwie runter, sondern bleibt an Ort und Stelle und bildet so einen Klumpen, so einen Blob. Und dann ist die Frage, wie das mit der Begrinnung ist. Wenn das nur so eine kleine Stelle ist, und dann in dem Fall war es offenbar nur eine kleine Wunde, bildet es halt einen schönen großen Klumpen so von geronnenem Blut und dann Schorf. Aber wenn das Problem größer ist, kann es sein, dass die Blutgerinnung nicht richtig funktioniert. Wenn man jetzt irgendwie denkt, dass man hier so einen apfelgroßen Klumpen hat, hat man das Problem, dass das Blut an der Stelle nicht hart wird, und dann wird es problematisch. Und das ist nicht so gut erforscht, wie man hoffen würde, weil man kann ja nicht einfach absichtlich einem Astronauten irgendwie eine Wunde zufügen.
Da musste ich muss jetzt irgendwie dann an Blutgerinner oder Hämmer denken und so weiter, und da kann man ja irgendwie mit Medikamenten viel machen, wobei man dann natürlich auch oder vorsichtig sein muss, wenn man ja nicht dann weiß, was das, ob es dann irgendwelche anderen Wirkungen gibt. Normalerweise sind ja solche Studien mit sehr vielen Leuten und sehr vielen Tests und sehr, sehr lange. Aber da bin ich irgendwie darüber gestoßen, und zwar hatte ich mal gelesen, dass im Apollo-Programm, dass die irgendwie Painkiller oder so als Injektion in ihren Anzügen drin hatten. Und da musste ich irgendwie an mein allererstes Computerspiel denken. Das war nämlich StarCraft. Und da gab es nämlich einen Button, wo man dann die Space Marines stimmen konnte. Und dann haben die, ah ja, guter Stoff. Und ja, dann dachte ich, das haben sie sich anscheinend nicht ausgedacht, sondern das haben sie aus einem Apollo-Buch abgeschrieben. Aber.
Tatsächlich gab es beim Apollo-Programm große Mengen Medikamente an Bord, die etwas fragwürdig heutzutage wären. Also die Astronauten hatten mehr oder weniger beliebige Mengen an Amphetaminen und Aufputschmitteln dabei, weil zum einen kamen natürlich zu dem Zeitpunkt alle Astronauten noch aus der US Air Force, und es waren halt Testpiloten, und da in der US-Luftwaffe wird ja sehr gerne mit Aufputschmitteln die Steuerzeit der Piloten länger gehalten. Und es war halt auch die Überlegung, wenn sie jetzt gerade auf dem Mond landen und müde werden und da Konzentrationsprobleme haben, machen wir lieber sie ein bisschen mit Drogen kaputt, dass wir da die Mission gefährden. Das führte aber umgekehrt zu medizinischen Problemen ich glaube, Apollo 15, wo die beiden Astronauten, die auf dem Mond landeten, kurz vor der Landung Herzrhythmusprobleme bekamen. Und zwar irgendwie eine Tachykardie, die hatten halt so EKG-Westen an, die ganze Zeit ihre Herzimpulse aufzeichneten. Und da gab es tatsächlich eine ventrikuläre Tachykardie, die offenbar vielleicht in Zusammenhang mit den Aufputschmitteln standen. Und einer der Astronauten, die dann auch zur Erde zurückkehrten und so, starb ein paar Monate später an Herzversagen. Also es ist nicht ganz klar, ob es tatsächlich so eine gute Idee war, da so viele Aufputschmittel mitzunehmen. Deswegen macht die NASA seitdem da deutlich weniger freiere Herausgabe von Medikamenten.
Grundsätzlich, also wenn man so über dieses, es ist super spannend eigentlich, dass es keine Operationen bis jetzt im Weltraum gab. Also wenn man, ich bin ja hier in Hamburg und da gibt es ganz viele Segler und da gibt es auch Leute, die Leute kennen, die alleine um die Welt segeln und so weiter und die sich dann irgendwelche Ohren wieder annähen und so. Und also es ist ja nicht, dass diese Problematik, dass jemand ein medizinisches Problem abseits der Zivilisation hat, das ist ja kein Problem, was wir seit der Raumfahrt kennen. Es ist nur natürlich, eventuell fehlt die Erfahrung mit diesem Problem, die es unter diesen Bedingungen halt geben könnte.
Es ist ja schon auch irgendwie ein Unterschied, wenn man mit einem Segelboot auf dem Ozean unterwegs ist, kann es sein, dass man irgendwie 5 Tage von der Zivilisation entfernt ist. Da muss man halt selber Sachen reparieren oder medizinisch behandeln. Von der Internationalen Raumstation kann man, wenn es wirklich notwendig ist, innerhalb von 90 Minuten zur Erde zurückkehren. Also wenn man wirklich eine schwere Verletzung hat, kann man jemanden in eine Sojuskapsel tun, die abdocken und dann die normale Landesequenz durchführen. Dann ist man quasi innerhalb von 90 Minuten irgendwo in der kasachischen Steppe, wo dann ein Hubschrauber mit einem Arzt hinfliegen kann. Das heißt, eigentlich aus medizinischer Sicht ist man auf der Internationalen Raumstation ja gar nicht so weit weg wie zum Beispiel einem Segelboot. Das ändert sich, sobald wir jetzt anfangen, mit der Lunar Gateway Station zu arbeiten, wo halt Leute im Mondorbit sind. Die brauchen mindestens 3 Tage, um irgendwie wieder zurückzukommen. Und für den Marsflug, wo man mal mindestens 500 Tage unterwegs ist, wird das auch nochmal was ganz anderes sein. Das heißt, da gibt es sehr viel Forschung, die jetzt gemacht werden muss, wie das denn mit Medizin im Weltraum funktioniert, die einfach noch nicht gemacht wurde, weil man immer zurückkehren konnte, wenn irgendwas passiert. Und da kommt als weiterer Faktor dazu, dass alle Raumfahrtnationen immer nur bisher die Besten der Besten der Besten als Astronauten ausgewählt haben und deswegen keine Leute mit Herz-Kreislauf-Vorerkrankungen im Weltraum waren, keine Leute, die irgendwie Stoffwechselprobleme haben, noch nicht mal jemand, der irgendwie Augenprobleme hätte, wäre Astronaut geworden. Und wenn jetzt der Weltraumtourismus und die kommerzielle Raumfahrt anfängt, kann man sich ja vorstellen, wer sind die ersten Leute, die sich einen Sitz in einem Raumschiff kaufen, werden wahrscheinlich irgendwelche reichen Scheichs aus einem arabischen Golfland sein, die ein ungesundes Leben geführt haben und wahrscheinlich auch irgendwelche Herz-Kreislauf-Probleme haben. Das heißt, da werden plötzlich ganz unbekannte medizinische Probleme auftreten und dann wird es interessant werden, was man dann da eigentlich macht.
Und das ist eigentlich auch total interessant, wenn man sich anguckt, wie lange wir schon Raumfahrt betreiben und wie viele Menschen schon im All waren oder auch wieder da waren. Und dass es da eigentlich ja keine medizinischen Notfälle in dem Sinne gab. Und also das spricht dafür, wie, oder naja, wahrscheinlich ist es so teuer, da Menschen hochzuschicken, dass man sich sehr, sehr genau überlegt, was für Menschen man da hochschickt und was für Anforderungen man an diese Menschen stellt. Ja, aber statistisch ist es auf jeden Fall nicht ein, oder die Astronauten und Kosmonauten, die wir bisher hatten, sprechen nicht oder sind nicht ein guter Wert für die Leute, die wir normalerweise hier auf unserem Erdball rumlaufen haben.
Ja, wenn man sich anguckt, die Statistik zum Beispiel der Apollo-Astronauten, die Apollo-Astronauten sind ja die einzigen Menschen, die jemals außerhalb des Erdmagnetfelds waren und damit die einzigen Menschen, die mal nicht vom Erdmagnetfeld gegen Strahlung abgeschirmt sind. Und dann hätte man ja vielleicht vermutet, kosmische Strahlung, radioaktiv, sollte ja eigentlich größere Mengen an zum Beispiel Krebserkrankungen auslösen. Aber wenn man sich die Apollo-Astronauten anguckt, stellt man fest, dass die allesamt, also die schon gestorben sind, statistisch weniger an Krebs sterben als der Durchschnitt der Bevölkerung. Und das liegt wahrscheinlich einfach daran, dass es halt gesunde junge Männer waren, die irgendwie ohne irgendwelche Immunsystemprobleme da im Weltraum waren und auch nur 3 Tage zum Mond unterwegs und zurück. So, dass wir einfach überhaupt nicht wissen, was denn jetzt ein normaler Durchschnittsmensch und für längere Zeit in der kosmischen Strahlung außerhalb des Erdmagnetfelds für Reaktionen hätte. Da gibt es null Datenpunkte für. Und mit diesen null Datenpunkten wollen Leute jetzt Raumschiffe bauen, die zum Mars fliegen und dafür die Strahlungsabschirmung designen. Das ist halt kompliziert.
Aber wenn wir bei Vergleichbarkeit sind, da war auch eine tolle Frage im Discord. Und zwar ging es darum, es gab ja im Prinzip eine Zwillingsstudie. Wie geil ist das denn? Man hat zwei Astronauten, die eineiige Zwillinge sind und damit vom wirklich genauestem oder genauer geht es nicht, eigentlich Klone sind, rein genetisch gesprochen. Kannst du uns dazu was erzählen? Gibt es da schon Erkenntnisse, was da für Unterschiede vielleicht aufgetreten sind?